Liebe Gemeinde, jetzt haben wir schon unglaublich viel über die Jahreslosung gehört. Ich wünsche uns, bevor wir jetzt aber mit der Predigt starten, zunächst allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Und ich weiß nicht, ob es jemanden von euch gibt, der sich für dieses Jahr 2024 etwas vorgenommen hat. Oder ob das eine Tradition aus dem letzten Jahrtausend ist. Wer ist mutig, wer will sich outen und sagen, ich habe mir tatsächlich etwas vorgenommen? Wow, es ist tatsächlich zurückliegend. Es gab Zeiten, da ist man ins Jahr gestartet, da hatte man nach der Advents- und Weihnachtszeit vielleicht einen Vorsatz, vielleicht stärker auf die Ernährung zu achten, mehr Sport zu machen oder sich häufiger bei den Verwandten zu melden. Aber vielleicht braucht ihr gar kein neues Jahr für gute Vorsätze, sondern jeder Tag darf vielleicht starten, dass ihr euch gute Dinge vornehmt. Oder auch ein Geburtstag kann vielleicht Anlass sein, um sich nochmal zu überlegen, wie lebe ich eigentlich, was möchte ich mir vornehmen. Oder ihr sagt, ihr habt es schon so oft gemacht und ihr habt es immer wieder über Bord geworfen. Ihr lasst euch einfach überraschen von dem, was kommt. Wenn wir heute mit der Jahreslosung uns beschäftigen, dann ist es ein Vers, den ja die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen schon 4 Jahre zuvor ausgesucht hat und der damit unabhängig von der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation ausgewählt wurde. Und trotzdem ist die Jahreslosung nicht selten ein Vers, der doch gut immer ins Jahr hineinpasst, wo man sagen muss, ja, diesen Vers vor Augen zu haben, mit diesem Vers ins neue Jahr zu starten, das ist eigentlich was Gutes. Das ist dran, das passt, das wäre tatsächlich etwas, wenn ich mir etwas vornehme, dann, dass ich mir das vor Augen führe. Nicht nur zum Jahresstart, sondern wo ich eigentlich jeden Tag im neuen Jahr mich dadurch ermutigen möchte, das mich anspornen, aber auch herausfordern kann und darf. Und die Jahreslosung, die haben wir ja heute schon mehrfach gehört, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dieser eine Vers, den Paulus den Korinthern noch zum Abschluss seines Briefes mitgibt. Wörtlicher übersetzt heißt es in der Elberfelder, alles bei euch geschehe in Liebe. Und da merken wir, es geht Paulus eigentlich nicht nur um unser Tun, sondern um alles. Um unser Reden, um unser Denken, um das, was wir aus Liebe zum Nächsten auch nicht tun oder sagen. Und das ist ja so ein schöner kurzer Satz, der aber von seiner Spannweite unglaublich groß ist, der so viel beinhaltet. Und Conny hat aufgezeigt, es ist auch eine Spannung, die da drin liegt. Eigentlich eine Frage, okay, wie ist es zu verstehen? Was bedeutet das? Gleichzeitig ist es ein Vers, über den würde sich jeder im biblischen Unterricht freuen, weil man diesen Vers schnell auswendig lernen kann. Aber in der Umsetzung ist man doch sein ganzes Leben damit beschäftigt und man wird immer wieder daran scheitern. Lasst uns mal überlegen, wie wäre es denn, wenn alles, was wir tun, aus Liebe geschieht? Wenn hinter dem, was wir tun, sagen und denken, wirklich die Triebfeder der Liebe am Wirken wäre? Stellen wir uns das mal in einigen Bereichen vor. Wie wäre das im beruflichen Alltag, wenn der von Liebe bestimmt ist? Der Arbeitsplatz ist ja nicht immer so, dass jeder als Pastor arbeiten kann. Es ist nicht immer ein liebevoller Ort. Auch als Pastor hat man ja manchmal doch Herausforderungen, aber ich glaube, man ist da doch ganz gut aufgestellt. Da ist es in größeren Konzernen ganz anders, wie man da unterwegs ist. Aber lass uns mal überlegen, wie wäre das, wenn dort mehr Liebe einzieht, wenn man sich gegenseitig unterstützt und man sich aushilft, anstatt dass man vor allem auf die eigene Arbeit und die Erledigung der eigenen Aufgaben schaut. Wie wäre es, wenn anstelle von Machtgehabe und dem Ziel des Erfolgs vielmehr ein gutes Miteinander steht, wo man Fehler eingestehen kann, ohne Angst vor der dann folgenden Reaktion? Wie wäre es, wenn man liebevoll übereinander redet, auch dann, wenn der andere nicht anwesend ist? Wie schön wäre es, wenn er am Arbeitsplatz mehr Liebe Einzug erhält. Viel konkreter und doch auch überraschend, wie wäre es denn in Freundschaften und Beziehungen, der Ort, wo wir eigentlich annehmen, dass wir dort Liebe antreffen? Aber nehmen wir uns denn wirklich Zeit für substanzielle Begegnungen oder erwarten wir nicht häufig, dass es doch einfach so auch weiterläuft? Lassen wir uns wirklich auf den anderen ein, auf seine Sprache der Liebe, auf das, was ihm gut tut, auf das, womit wir ihm eine Freude machen können? Geschieht unser Miteinander in Liebe oder in Gewohnheit? Machen wir uns immer noch Gedanken, wie wir dem anderen eine Freude machen können, oder soll er sich dazu bitte äußern, was er sich zu Weihnachten, zum Geburtstag wünscht? Schauen wir mehr auf das, was wir wollen, oder überlegen wir uns, wie man den anderen beschenken kann? Sprechen wir dem anderen gegenüber ehrliche, liebevolle Worte der Anerkennung aus, auch mitten im Alltag und nicht nur am Valentinstag? Oder mache ich dem anderen auch bewusst eine Freude, indem ich gemeinsam Zeit mit ihm verbringe, indem ich mir einen Tag frei nehme, früher von der Arbeit nach Hause komme oder wir am Wochenende etwas Überraschendes unternehmen? Unterstützen wir uns gegenseitig oder arbeiten wir gegeneinander? Liebe kann ganz unterschiedlich aussehen und zur Sprache kommen, aber ich glaube, ganz oft geht sie im Alltagsgeschehen, selbst in Freundschaften und Beziehungen, wo wir die Liebe erwarten würden, unter. Wie wäre es im Umgang mit Konflikten? Wie führen wir Debatten? Wie reden wir über Politiker und ihre Entscheidungen? Ja, Fakten bleiben Fakten, aber es macht einen großen Unterschied, wie und in welcher Art und Weise wir Dinge ansprechen. Der Ton macht die Musik und viele Wahrheiten bleiben ungehört oder stoßen auf Widerstand, wenn sie lieblos geäußert werden. Wie begegne ich anderen Menschen? Beim Einkaufen, an der Kasse, im Straßenverkehr oder auf dem Amt? Lasse ich mich davon Liebe leiten oder ist es vielmehr Termindruck, Unzufriedenheit oder anderes, was einem sowieso die Nerven raubt? Wie sieht es aus im Umgang mit sich selbst? Wie sehe ich mich? Wie denke ich über mich? Auch das kann und darf in Liebe geschehen. Und wie sieht es aus in der Gemeinde? Die Gemeinde ist der Ort, wo ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Gemeinde, von Gottesdienst, auch von Musik oder Dekoration. Wie können wir da liebevoll miteinander unterwegs sein, auch wenn die Ansichten mal unterschiedlich sind? Wie ist es, wenn neue Menschen zur Gemeinde dazukommen? Öffne ich mich für die Begegnung mit anderen oder grenze ich den anderen vielleicht unbewusst aus, indem ich eigentlich mit meinem mir vertrauten und bekannten Personenkreis zufrieden bin? Das wäre doch lieblos, sich nicht für den anderen zu öffnen. Das passt nicht dazu, dass alles in Liebe geschieht. Oder im Blick auf die Mitarbeit, was treibt mich an, mich einzubringen, meine Zeit und meine Gaben einzusetzen im Dienst der Gemeinde? Ich glaube, wenn ich meinen Dienst von der Liebe geleitet tue, dann wird das ganz viel verändern. Wenn es nicht Pflichtgefühl oder eine Notwendigkeit ist, die mich antreibt, sondern wenn ich es aus Liebe auch dem Nächsten gegenüber tue, dann machen Mitarbeit und das Erledigen von Aufgaben anders Freude und kommen mir selbst und anderen zugute. Ich glaube, wir könnten das noch durch ganz andere Lebensbereiche durchbuchstabieren und wir würden überall merken, ja, wie schön wäre das, wenn all unser Tun, wenn unser Handeln und Denken und Reden in Liebe geschieht. Was wäre das für eine wunderbare Welt? Und doch merken wir, das wäre doch sehr idealistisch, das wäre doch träumerisch. Dass sich die Liebe so völlig hindurchzieht durch alle Lebensbereiche, das klingt zwar schön, aber das ist so weit von unserer Lebensrealität entfernt. Das ist doch eigentlich unmöglich. Das ist ein Pauschalanspruch, der einen maximal fordert und der einen überfordert. Dem stehen doch unsere negativen Emotionen, unsere enttäuschenden Erfahrungen mit Mitmenschen und überhaupt unser Menschsein insgesamt gegenüber. Für kurze Momente oder in bestimmten Personenkreisen, einzelnen Personen gegenüber, da mag es ja wirklich mal punktuell gelingen. Aber darüber hinaus, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das wird schwierig. Da muss man sich doch fragen, kann das überhaupt gelingen? Geht es überhaupt? Oder stellt Paulus hier eine Anforderung, an der die Korinther und auch wir zugrunde gehen? Und nein, Paulus kannte doch die Menschen, an die er geschrieben hat. Er kannte die Gemeinde in Korinth. Er hat sie doch gegründet, die Gemeinde. Er lebte dort vor Ort. Er wusste, wie sie unterwegs waren, dass sie auch nur Menschen waren. Und er wusste, womit sie zu kämpfen hatten und dass sie alles andere als liebevoll unterwegs waren. Was sind das nicht alles für schwerwiegende Konflikte und Streitthemen, zu denen Paulus in den 15 Kapiteln davor Stellung nehmen musste? Es gab in Korinth Spaltungen in der Gemeinde, es gab Streit über so vieles. Sie haben sich gestritten über das Verständnis von Jesu Tod, sie haben sich gestritten über die Vielfalt der Geistesgaben und ihre Ausübung, sie waren sich im Unklaren über die Taufe und sie hatten Konflikte im Blick auf die Feier vom Abendmahl. Das ist der Kern des Glaubens, bei dem sie uneins unterwegs waren. Es ging auch noch um sexualethische Themen, es ging um die Frage vom Fleischgenuss, wie man damit umgehen soll, wenn das Fleisch zuvor Götzen geopfert wurde, darf man das dann noch essen oder nicht? Es ging um so viel, wo die Gemeinde in Korinth Streit hatte, uneins war. Und zuletzt ging es im Korintherbrief um die Bedeutung der Auferstehung Jesu. Es gab zu all den Themen Parteiungen, es gab unterschiedliche Erkenntnisse, es prallten gegensätzliche Ethiken aufeinander und sie waren sich selbst bei zentralen Glaubensfragen im Unklaren. Wenn man den ersten Korintherbrief bis zum letzten Kapitel liest, muss man eigentlich sagen, Paulus, du weißt doch, mit welchen Herausforderungen die unterwegs sind. Und da jetzt einfach nur zu sagen, klärt das mal in Liebe, dann kommt ihr schon auf irgendeine Lösung, das ist doch eigentlich zu viel verlangt. Das geht doch nicht, wo sollen sie denn da rauskommen? Und so wirkt dieser einzelne Vers der Jahreslosung fast wie ein Stoßseufzer zum Schluss, dass Paulus hier sein Bedauern äußert, ihnen doch noch einen vergeblichen Wunsch mitgibt, aber dass es eigentlich gar keine konkrete Handlungsanweisung wäre. Und doch habe ich eine Sache übergangen, was Paulus den Korinthern noch mitgegeben hat. Das ist das Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, einer der berührendsten Texte über die tiefe Dimension, was Liebe ausmacht. Und genau daran knüpft Paulus hier zum Schluss nochmal an. Wenn er von den inhaltlichen Themen nochmal an die persönlichen Grüße überleitet, dann dient dieser eine Vers als zusammenfassender Abschluss über all die großen und komplexen Themen, die er zuvor ausgebreitet hat. Als wollte Paulus zum Schluss sagen, wenn ihr bei all den Streitthemen, die ihr habt, die Liebe außen vor lasst, dann kommt ihr eh nicht weiter. Nicht als unerreichbares Ideal schreibt er diesen Vers, sondern als schlichte Aufforderung, aber auch Erinnerung. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man sich das Wesen dieser Liebe vor Augen führt, was diese Liebe ausmacht, von der Paulus schreibt. Und wir haben dazu eben ein paar Verse aus 1. Korinther 13 in der Lesung gehört, wie wunderbar diese Liebe beschrieben wird, als langmütig, freundlich, geduldig, dass ohne die Liebe alles andere nichtig ist. Und ich finde es interessant, welchen Begriff Paulus hier für die Liebe wieder einmal gebraucht. Wir wissen das ja selbst aus dem Deutschen, Liebe kann ganz unterschiedlich gefüllt werden. Und das war im Griechischen genauso. Ich kann im Deutschen sagen, ich liebe gutes Essen, aber das gute Essen, das landet bei mir im Bauch. Ich kann sagen, ich liebe es, am Jahresende die Darts-WM zu schauen. Das freut mich richtig, dass es ist schön, dass es am Jahresende ist, wo man abends so ein bisschen Zeit hat, zu gucken, wie etwas beleibtere Leute auf so ein kleines Dartboard werfen. Andere haben da gar keine Freude dran. Ich liebe das. Oder ich liebe es, eine Schneeballschlacht zu machen. Das ist was ganz anderes. Aber wir merken, es hat beides auch mit Emotionen zu tun. Und noch etwas, ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Familie. Und ganz besonders liebe ich meine Frau. Da kommen Gefühle und Entscheidungen zusammen. Und wir merken, ja, Liebe ist unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Formen der Liebe. Es ist nicht alles das Gleiche. Die Arten der Liebe unterscheiden sich und meine Liebe zu gutem Essen ist eine andere Liebe als die Liebe zu meiner Frau. Das darf man nicht vertauschen, sonst landet da das Falsche im Magen. Und ich habe eine wunderbare Definition von Liebe beim Kirchenvater Augustinus gefunden. Augustinus schreibt, wir dürfen die Menschen nicht so lieben, wie die Feinschmecker ihren Hühnerbraten lieben. Auch nicht, wie sie ihren Gänsebraten lieben. Alle Speisen lieben wir nur, um sie zu vernichten und uns durch sie zu erquicken. Dürfen wir aber die Menschen lieben, um sie zu vernichten? Es gibt jedoch eine Liebe des Wohlwollens, die uns dazu führt, diejenigen zu beschenken, die wir lieben. Das Zitat bringt eigentlich gut auf den Punkt, was echte Liebe bedeutet und welche Form der Liebe bei Paulus auch hier gemeint ist. Es ist eine Form der Liebe, die bedeutet, ich möchte dem anderen etwas Gutes tun. Ich meine es wohlwollend. Eine Form der Liebe, unter welcher der andere aufblüht, durch welche der andere wachsen und sich entfalten kann. Eine Art der Liebe, die nicht kalkuliert nach dem Motto, oh, wenn ich ihm hierbei helfe, dann schuldet er mir dafür auch noch einen Gefallen. Wenn ich nach dem Gottesdienst auf euch zukomme und ich ein nettes Gespräch mit euch führe, dann könnte ich ja den Hintergedanken haben, ich habe auch noch eine Aufgabe, für die ich euch anfragen möchte. Wenn ich etwas für den anderen tue, dann kann es nach außen wie Liebe aussehen, aber insgeheim kann es sein, dass man den anderen benutzen möchte und man ihn sozusagen wie einen Hühnerbraten verzehren möchte, dass man sich selbst daran erquicken möchte. Aber nein, die Liebe, von der Paulus schreibt, das ist keine berechnende, sondern eine schenkende Liebe. Eine Liebe, die sagt, ich mag die Person und deswegen will ich das Beste für sie. Ich will, dass es zum Guten beiträgt, langfristig und nachhaltig, selbstlos und nicht den eigenen Vorteil suchend. Das ist, was mit der Liebe, mit dieser Agape-Liebe gemeint ist, die sich von der zwischenmenschlichen, gefühlsbetonten und körperlichen Liebe, die im Griechischen als Eros beschrieben wird, oder auch von der eher freundschaftlichen Liebe, der Philia, unterscheidet. Also Paulus schreibt hier von der uneigennützigen, von der zwischenmenschlichen Liebe. Und Jesus sagt einmal, es ist die größte Form der Liebe, die allen anderen Formen der Liebe überlegen ist, denn niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist doch die Liebe Gottes, die er uns zeigt. Die Liebe, von der wir in Römer 5, Vers 8 lesen, Gott zeigt uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Daran macht sich der Kern der Liebe deutlich, von der Paulus schreibt. Dass Jesus sein Leben nicht nur für seine Freunde gab, sondern sogar für alle Menschen, auch für seine damaligen Feinde, für die, die ihn verachtet und verspottet haben. Das eigene Leben zu opfern, es wegzugeben für den anderen, das ist die größte Form der Liebe, die Jesus uns erwiesen hat. Und wir erinnern uns zurück an Connys Fragen vom Anfang. Es ist eine Form der Liebe, die aber trotzdem unterschiedliche Antworten mit sich bringen kann. Die aber nicht auf sich selber schaut, sondern auf den Nächsten, auf das Wohl des anderen. Und die Liebe, wo wir eigentlich sagen würden, so eine Liebe können wir als Menschen nicht aufbringen, daran scheitern wir immer wieder, das kriegen wir aus uns heraus nicht hin. Diese Liebe durchzieht doch das gesamte Leben von Jesus Christus. Und ich finde das spannend zu sehen, wie er Menschen begegnet ist und wo er selbst in Situationen, wo man sagen würde, okay, da würde ich anders reagieren, da würde ich mich vielleicht über Menschen ärgern oder da würde ich sagen, okay, wenn du einen anderen Weg wählst, dann geh halt den Weg, mach doch, was du möchtest, wenn du unbelehrbar bist. Aber bei Jesus finden wir da immer, dass er voller Liebe unterwegs war. So sagte er dem reichen Jüngling eines Tages, eins fehlt dir noch, um das ewige Leben zu erreichen. Und das sagt er ihm voller Liebe, auch wenn er weiß, dass der reiche Jüngling seinen Reichtum nicht loslassen möchte. Und er sah ihn an und liebte ihn, so lesen wir in Markus 10, Vers 21. Und insgesamt, wenn Jesus viele verlorene und unbekehrte Menschen anblickte, dann war es ihm nicht gleichgültig. Er war auch nicht wütend darüber, dass er abgelehnt wurde, sondern er hat sie in einer Liebe angeblickt, wie wir es in Matthäus 9, Vers 36 lesen. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus schaut voller Liebe auf uns Menschen, auf alle Menschen, ob wir ihn annehmen oder nicht. Und als Jesus am Kreuz hing und von lauter höhnenden Menschen umgeben war und sie über ihn gelästert haben, da hat er sie nicht voll Abscheu und Widerwillen angeblickt, sondern selbst dann hat er in Liebe gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir merken, das Leben von Jesus, sein Handeln und Reden geschah in Liebe, auch wenn es ans Existenzielle ging. Auch dann, wenn wir sagen würden, in dem Moment denke ich doch eher und vor allem an mich, an das, wie es mir geht. Und da bin ich sauer auf den anderen, was er mir antut. Aber Jesus gibt den größten Erweis seiner Liebe, indem er sogar sein Leben gab für uns Menschen. Und wir merken, das ist die Liebe, diese göttliche Art der Liebe, der Hingabe, an die Paulus anknüpft. Und ich finde das so spannend, denn Paulus schreibt diesen Vers nicht ganz losgelöst, sondern vorher schreibt er noch: Seid wachsam und steht fest im Glauben. Das heißt, er erinnert die Korinther an den Nährboden, aus dem die Liebe kommt. Der Glaube an Jesus Christus, das, was Jesus für uns getan hat, das ist das, woraus wir überhaupt die Kraft der Liebe ziehen können. Und ja, wir kommen von Weihnachten her und wir könnten sagen, Jesus war ganz Mensch, aber er war doch auch ganz Gott. Wir können uns als Menschen doch nicht mit ihm vergleichen. Aber das Wunderbare ist, wir feiern in diesem Jahr auch wieder Pfingsten. Wir wissen, Jesus will uns hineinnehmen in sein göttliches, liebendes Handeln. Er will an unserem Charakter und Wesen arbeiten durch den Heiligen Geist, den er uns schenkt. Allen, die ihm glauben und ihm vertrauen, dass er für uns gestorben ist. Er will an uns arbeiten, dass wir liebevoller werden, weil er weiß, das schaffst du nicht aus dir selbst. Seine Liebe will uns einnehmen. Sie will unser Wesen, unseren Charakter bestimmen. Und diese Liebe wird dann Auswirkungen auf unser Handeln haben, auf unser Denken und auf unser Reden. Und so merken wir, diese Jahreslosung, alles geschehe in Liebe, das sollen wir nicht als Dienstanweisung oder als wiederkehrende Selbstmotivation verstehen, die wir uns aus eigener Kraft neu vor Augen führen, wie vielleicht den Drang, zum Sport zu gehen oder sich gesünder zu ernähren. Sondern dieser Vers sollte am besten so verstanden werden, dass die Liebe zu einer Lebenshaltung werden soll, zu einer bewussten Entscheidung, die wir entgegen unserer Gefühle treffen können, aber nicht aus unseren eigenen Fähigkeiten heraus. Wenn wir das versuchen, dann werden unsere Batterien schnell leer sein. Wenn wir versuchen, alles aus uns heraus in Liebe geschehen zu lassen, dann werden wir immer wieder scheitern und daran verbittern, weil wir merken, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Sondern wir brauchen eine ständige Verbindung zu Jesus, der der Inbegriff der Liebe ist. Und ein passendes Bild dazu kann das sein, was jetzt ein bisschen weiter weg ist. Nämlich der Sommerurlaub oder zumindest die Sommersonne. Wir wissen, dass wenn man im Sommer draußen unterwegs ist, ob man am Strand liegt oder in Gartenarbeit macht, wenn die Sonne auf unsere Haut trifft, dann wird sie auf kurz oder lang etwas bräuner. Und es bringt nichts, zu seiner Haut zu sagen, jetzt werde mal braun. Dann geschieht nichts. Aber es geschieht von allein, wenn du dich der Sonne aussetzt. Und ähnlich ist es mit der Liebe. Wenn wir die Liebe als Lebenshaltung erleben möchten, dann bringt es wenig, uns immer wieder selbst dazu aufzufordern, jetzt handel doch mal liebevoller. Da werden wir müde und enttäuscht. Sondern wir müssen und dürfen uns der Liebe Gottes aussetzen, auch in diesem neuen Jahr. Wir sind eingeladen, unser Leben von seiner Liebe fluten zu lassen. Und das ist Gott sei Dank auch im Winter, auch hier in Norddeutschland möglich. Wir dürfen uns in Gottes Licht der Liebe das ganze Jahr über hineingeben. Hier in der Gemeinde, in unseren Gruppen, wenn wir miteinander unterwegs sind, aber natürlich auch im Einzelnen, im Persönlichen. Und welchen Unterschied macht es dann, wenn mein ganzes Verhalten von seiner Liebe bestimmt wird? Wenn die Liebe wirklich die Triebfeder für mein Handeln, Denken und Reden ist? Ich glaube, es fängt zuallererst bei meiner Einstellung erst mir, aber dann auch meinem Nächsten gegenüber an. Die Liebe zum anderen wird immer mehr meine Grundeinstellung, wenn ich mich von Gottes Liebe prägen lasse. Und ich werde immer mehr den Wunsch verspüren, dass ich das Beste des Nächsten möchte und nicht nur mein Bestes. Und das ist so ein gewaltiger Unterschied, wenn ich nicht nur auf mich schaue und wenn mir eigentlich egal ist, wie es dem anderen dabei ergeht. Die durch Gott gewirkte Liebe sieht den Menschen so, wie Gott ihn sich gedacht hat. Sie liebt ihn nicht, weil er besonders liebenswert wäre, sondern weil er ein von Gott geliebtes und ein zur Liebe geschaffenes Geschöpf ist, so wie jeder einzelne von uns es ist und wir uns in Liebe annehmen dürfen. In Gottes Liebe dürfen wir uns einklinken. Und wir dürfen uns immer wieder fragen in diesem Jahr, mit welcher Einstellung gehe ich mit dem anderen um? Dann dürfen wir uns erinnern an Augustinus. Ist es die Hühnerbratenliebe, die sich vom anderen etwas erhofft? Oder ist es die beschenkende Liebe, die etwas Gutes für den anderen will? Und dann können unsere Antworten ganz unterschiedlich aussehen, was und wie wir handeln. In dieser komplexen Welt, in der wir leben, gibt es nicht immer nur die eine Antwort, wie Liebe aussieht. Aber wenn wir den anderen im Blick haben, das Beste für den anderen wollen und hoffen, dann ist es schon ein großer Schritt. Und wenn wir erstmal zu einer liebevollen Einstellung kommen, dann wird das Folgen haben in dem, wie wir Menschen begegnen, wie wir über sie reden, mit ihnen reden und was wir auch bereit sind, für sie zu tun. Wo wir auf den eigenen Vorteil verzichten und eine andere, eine liebevolle Tonart wählen, um auch unangenehme Dinge anzusprechen. Die Liebe verschweigt ja nicht alles oder kehrt alles unter den Teppich, sondern aus Liebe warnen wir den anderen auch davor, ins Verderben zu laufen. Liebe zum Nächsten hat den Mut, unangenehme Wahrheiten anzusprechen, aber in Liebe. Durch die Liebe werden wir in unserem Verhalten geduldig und freundlich, großzügig und höflich, nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Durch die Liebe werden wir nicht bitter, sondern wir können Böses vergeben. Wir freuen uns nicht an Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Wir ertragen alles und hoffen bis zum Schluss. Wir halten am Glauben fest. Und so kann die Liebe ihre Kreise ziehen. Kleine Kreise, die aber doch den Nächsten erreichen und wahrgenommen werden. Noch eine letzte Anmerkung. Wenn wir lesen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann heißt es nicht, wenn mir die Liebe fehlt, dann kann ich es nicht tun. Dann lasse ich es halt bleiben. Dann mache ich einen Bogen um bestimmte Mitmenschen oder Aufgaben. Nein, die Frage ist nicht, habe ich Liebe dafür? Und wenn nicht, dann lasse ich es bleiben. Sondern wir sind ja herausgefordert, uns aktiv für die Liebe zu entscheiden und ihr Raum zu geben. Wir dürfen da hineinwachsen, darum ringen, dass andere Motivationen und Einstellungen, die sich in uns breit gemacht haben, dass wir sie ein Stück weit zurückdrängen. Ja, auch unser menschlicher Einsatz ist gefordert. Wir können uns nicht nur zurücklehnen und sagen, Gott, entweder du machst das oder ich lasse es bleiben. Dann sehe unser Leben ganz schön gemütlich aus, weil wir nur noch sehr wenig tun würden. Wir sind herausgefordert, aber auch im Positiven, wir sind eingeladen, uns darin einzuüben und uns mit am Wirken von Gottes Geist zu beteiligen, alles in Liebe geschehen zu lassen. Und wir können und wir dürfen dafür beten und Jesus bitten, Jesus, gib mir einen Blick der Liebe für meine Mitmenschen, für meine Kollegen, für meine Nachbarn, für meine Familienmitglieder und sogar für meine Feinde. Und mit einer solchen Einstellung kann ich dann fragen, wie kann ich denn dem anderen Gutes tun? Nicht nur meinen Liebsten gegenüber, sondern auch den Menschen und auch in den Aufgaben, denen ich eigentlich nicht so viel Sympathie entgegenbringe. Das Wunderbare ist doch, Gott nimmt uns hinein in seine Weltgestaltung. Wir dürfen uns einklinken in seine Liebe, uns von ihr beschenken lassen und diese Liebe weiterschenken. Und in seiner Liebe gründet doch unsere Motivation, anderen in Liebe zu begegnen. In dem, was Gott mir und uns getan hat, wie er mich annimmt und mir begegnet, das ist doch ein Geschenk. Das tut so gut. Darauf dürfen wir uns ausrichten und von dort aus dem Nächsten begegnen. Als FEGs haben wir ja diesen wunderbaren Satz, bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Und ich glaube, das gelingt nur, wenn wir bewegt von Gottes Liebe auch anderen in Liebe begegnen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich glaube, es ist nicht nur ein Gebot, sondern es ist vielmehr eine Einladung, dem ähnlich zu werden, der alles für uns getan hat. Eine Einladung, als Mensch unterwegs zu sein mit einem offenen Herzen. Und ich glaube, wir haben schon am Anfang gemerkt, Vorsätze fürs neue Jahr hat sich eigentlich keiner vorgenommen. Aber sich vorzunehmen, in diesem neuen Jahr mehr so zu lieben wie Jesus, ich glaube, das ist etwas Gutes. Auch wenn wir immer wieder daran scheitern werden, weil es uns nicht gelingt, weil wir Menschen sind. Aber dass Gott doch in uns wirkt, uns an die Hand nimmt und wir uns daran ausrichten dürfen und darin wachsen dürfen. Ich glaube, dazu bietet dieses neue Jahr 2024 reichlich Gelegenheit. Gott segne uns dabei. Amen.